So spontan, dass ich heute Morgen den Psalm wechseln würde. Also, es ist wirklich ein Fehler, der sich eingeschlichen hat. Es gibt etwas Gemeinsames von Advent und Palmsonntag. Und das ist eben die Zahl 24, der Psalm 24. Palmsonntag und eigentlich auch Advent ist Gottes Manifestation an seinen Rechtsanspruch auf die Welt. Wo er als das erscheint, was er nämlich ist, eigentlich unbestritten als König. Wir haben einen König über unserem Leben, einen König über dieser Welt. Hat man den gesehen, hat man den erkennen, hat man den totschwiegen oder nicht? Es ist einfach Tatsache. Und das wird im Psalm 24 festgehalten. Der Psalm 24, der ist geschrieben vom David, so steht das, wenn wir gerade starten drin, der heißt vom Psalm, also Psalm vom David. Die genauen Hintergründe, wie der Psalm entstanden ist, das wissen wir nicht. Es könnte sein, wenn wir jetzt vom Inhalt her gehen, der Psalm könnte entstanden sein, wo der König David Bundeslade geholt hat und zurück nach Jerusalem auf den Heiligen Berg, nach Salem, gebracht hat und dort in die Stiftshütte wieder eingebracht hat. Und so eigentlich Gottes Herrschaft via Bundeslade sichtbar wieder aufgerichtet hat. Aber wie gesagt, genau wissen wir es nicht. Wir lesen zusammen den Psalm. Psalm 24. Ein Psalm Davids. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Wir gehen dem Psalm ein bisschen auf den Grund und gehen dem chronologisch ein bisschen entlang. Er fängt da mit einem Statement. Ein Statement, wo der David einfach so einmal einwirft und sagt, die Erde und alles, was drauf ist, gehört im Herr. Wenn du gefragt hast, wem gehört eigentlich die Welt, was gibst du denn so zur Antwort? Wem gehört die Welt? Wir Menschen tun doch so, als würde die Welt uns gehören. Also wenn man so in Zeitungen hinschaut, haben wir das Gefühl, wir führen uns auf, als wäre die Welt uns. Wir nehmen die Welt in Besitz, wir nehmen die Natur in Beschlag, wir gehen über Leichen, wir richten Herrschaften auf, wir bilden Staaten und tun einander unterjochen. Wir tun Natur und Mensch ausbüten und fühlen uns auf wie die Herren. Als wäre das alles uns. Und langsam merken wir, dass uns das Ganze entgleitet. Darum sind die Zeitungen plötzlich voll mit Horrorszenarien. Wie wird denn das noch rauskommen mit dieser ganzen Welt? Wir merken, es entgleitet uns. Wem gehört die Welt? Vielleicht würden wir sagen, ja, der Reichen. Die können Einfluss nehmen. Geld regiert die Welt. Mit Reichtum können wir machen, was wir wollen und Ärmere unterdrücken. Und jetzt kommt hier ein König vor 3000 Jahren, einer von der Reichsten von der damaligen Zeit, und sagt, nein, die Welt gehört nicht der Reichsten, nein, die Welt gehört nicht uns Königen. Hey, so einen König musst du haben, der sagt, die Welt gehört nicht dem König. Die Welt gehört auch nicht der Natur selber, die Welt gehört Gott. Und das ist ein Statement. Ein Statement, das man vielleicht heute nicht mehr so oft hört. Die Welt gehört Gott. Vielleicht geht es dir manchmal auch so wie mir. Ich wünsche mir, dass Gott mehr sich manifestiert. Ich wünsche dir, dass Gott mehr seinen Rechtsanspruch auf diese Welt zeigt. Geht es dir manchmal auch so, dass du das Gefühl hast, die Welt merkt das ja gar nicht, dass die Welt eigentlich Gott gehört. Und manchmal stelle ich mir vor, wie muss das für Gott sein, wenn er zuschaut, was wir für ein Chaos machen und wenn er zuschaut und sieht, wie wir ungerecht sind, wie wir seine Natur ausbeuten, wie wir einander unterknechten, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir tun, das würde es nicht geben. Dabei wäre er doch König von dieser Welt. Manchmal kommt im Radio ein Lied und wenn das kommt, habe ich so gemischte Gefühle, weil einerseits kann ich es verstehen, andererseits denke ich, ja, kann man so reden? Das singt Franzine Jordi, oder wie man der sagt. Ja. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört, das Lied heisst Tränen. Sag mir, Herrgott, brauchst du eine Brille? Brauchst du ein Hörgerät? Merkst du nicht? Wir reden nicht mehr. Sag mir, Herrgott, ist es dein Wille, ist es mein Traum oder ist es das jüngste Gericht? Sag mir, was ist gerecht und schlecht? Sag mir, habe ich recht und was ist Ewigkeit? Eine Frau, wenn sie das so meint, voller Fragen, voller Zweifel, ein Spannungsfeld. Wo ist Gott? Wo ist sein Rechtsanspruch? Nimmt er es wahr, was passiert bei uns? Und dann kommen wir in Gefahr, sie falsche Schlüsse zu ziehen und zu sagen, ja, vielleicht hat er uns vergessen. Vielleicht sind wir ihm egal. Vielleicht hat er doch nicht die Macht, die wir meinen, oder vielleicht ist es eine Erfindung vom Menschen. Gott, wo bist du? Wenn du sagst, du bist König, wo ist deine Herrschaft? Der David lässt sich nicht beirren. Er haltet am Statement fest. Und er sagt, er ist Herr. Er ist König. Gott gehört die Welt. Ein Manifest. Jetzt fängt er es an zu begründen. Warum kommt der David auf so ein Statement? Begründung, denn er hat alles gemacht. Die Welt, der Mensch, er hat das Fundament gelegt, von wo alles herkommt. Der Rechtsanspruch Gottes führt dahin zurück, dass Gott der Schöpfer ist und alles von ihm kommt. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja David, wir leben jetzt 3000 Jahre später, inzwischen haben wir die Wissenschaft. Inzwischen haben wir schon vieles entdeckt. Ist denn Wissenschaft und Glauben etwas Konträres? Jeder, der ein bisschen Wissenschaft betreibt, ich mache das weniger, aber ich versuche ein paar Sätze daraus zu bringen, der weiss, dass ohne Glauben keine Wissenschaft betrieben werden kann. Weil jede Wissenschaft nimmt Grundanlagen voraus, wo man sagt, okay, das ist gesetzt, von dem Denken gehe ich jetzt aus und alles, was ich entdecke, alles, was ich mache, baue ich auf meiner Theorie. Also Glauben und Wissenschaft kann man eigentlich gar nicht trennen. Fragt sich nur, was ich glaube. Die Frage ist natürlich jetzt spannend. Wissenschaft ohne Glauben kann das auch zu Gott führen. Oder man könnte die Frage noch umkehren. Wissenschaft ohne Gott, Wissenschaft mit Gott, muss das zwangsmäßig zu Gott führen? Wenn wir jetzt also ergründen, ob Gott wirklich Rechtsanspruch hat auf die Welt, ob er die Welt geschaffen hat, bringt uns die Wissenschaft weiter darin? Max Planck, er ist der Erfinder von der Quantenphysik. Er sagt, Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, sondern ergänzen und bedingen sich einander. Er sagt, Religion, der Glaube, ist ein Blick hinter Kulissen. Und Wissenschaft ist das, was vor den Kulissen ist, das versuchen zu verstehen und zu ergründen. Er sagt weiter, ich bin froh geworden, weil ich zu Ende, fromm. Ich bin froh, ja, das hoffentlich auch. Ich bin fromm geworden, weil ich zu Ende gedacht habe und nicht mehr weiterdenken konnte. Am Ende von einem von den gescheitsten Denker der Welt sagt er, am Ende von meinem Denken, merke ich, da muss ein Gott geben. Ich bin zurzeit ein Fan von einem Mann, Professor Dr. Thomas Schimmel. Er ist Physiker. Und ich kann euch wärmstens empfehlen, mal von ihm ein YouTube-Film anzuschauen. Er ist zurzeit, ich glaube, in Karlsruhe Uni-Professor. Und ist ein schlauer Kopf. Er hat schon viele Preise gewonnen in der Nanotechnik. Und er hat das kleinste Teil entdeckt, der kleinste Transitor, und ist darum recht berühmt. Er macht Vorträge zum Thema der Urknall und die Gottesfrage. Er geht dem noch. Die das ein bisschen interessiert, ein bisschen Fakten, die sagen, Glaube und Wissenschaft, es kann doch miteinander gehen. Die sich die Themen interessieren, ich kann euch empfehlen, gehen mal ein bisschen Vorträge von dem hören. Es ist höchst spannend. Er bringt Beispiele, die spannend sind. Eins nehme ich daraus. Er sagt zum Beispiel, die Wissenschaft entdeckt immer Neues. Vor 1965 hatten alle gesagt, das Weltall ist endlos, zeitlos. Das Weltall hat es schon immer gegeben und es wird es immer geben. 1965 hat man so Hintergrundstrahlen entdeckt, im Weltall. Und man hat sich die Frage gestellt, was sind das für Strahlungen, was sind das für Energie, die hier sichtbar wird, die man bis jetzt nicht wahrgenommen hat. 2003 hat man die erforscht. Man hat versucht, die irgendwo zu ergründen, mit Satelliten. Und bereits 3 Jahre später, 2006, ist man zum Schluss gekommen, das müssen die Urstrahlung sein, wo das Weltall gegründet wurde. Also die Energie von Anfang, wo die Welt erschaffen wurde. Das Weltall hat einen Anfang und seit dem Start breitet sich das aus und das Weltall wird von Tag zu Tag grösser und grösser. Etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Entstanden aus einem kleinen Atom, aus der Energie, wir können sagen, aus einem Knall und es ist gewachsen. Die Frage ist nur, wer hat geknallt? Der Erfinder, der etwas entdeckt hat und den Nobelpreis in Empfang nehmen konnte, das ist George Smoove. Er hat gesagt, beim Empfang vom Nobelpreis, für den gläubigen Menschen ist es, als blicke er in das Angesicht Gottes. Weil er plötzlich merkt, aha, da ist einer da, Gott, der hat die Welt, das Universum geschaffen. Das war nicht einfach immer und wird immer sein. Da gibt es einen Anfang. Und da gibt es eine Kraft. Die Frage ist nur, wer steht dahinter? Die ganze Welt funktioniert mit 4 Naturgrundprinzipien. Alles nach penibler Ordnung. Man kann das entdecken, herausfinden, aber man weiss nicht, warum unsere Welt so nach diesen Naturgesetzen funktioniert. Es gibt keine Begründung, es gibt keine Erklärung. Es ist einfach so. Warum ist es einfach so? Was Gott gemacht hat. Wir haben es gelesen im Psalm 24. Du hast das Fundament gegründet auf dieser Welt. Das Fundament, damit sich alles hat können entwickeln, entfalten. Gott ist der Schöpfer von dieser Welt. Also ich finde das faszinierend. Der Einstein sagt, je mehr wir über die Natur entdecken, je grösser wird Gott, der hinter allem steht. Und der Heisenberg, ich habe es zwar gelesen, es sei umstritten, ob er das gesagt hat, aber ja. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Ich finde ein ganz spannendes Zitat. Was wäre, wenn auf dem Grund des Bechers nichts wäre? Wir müssen uns das einmal vorstellen. Was wäre, wenn nichts wäre? Was gibt denn uns Bedeutung? Was gibt der Welt Bedeutung? Wenn da nichts wäre, würden wir in die totale Bodenlosigkeit sinken, von der Bedeutungslosigkeit. Die ganze Welt, das ganze All, wir Menschen, das ganze Universum kratzt doch das nicht, ob es den Planet gibt oder nicht. Das ist ja so munzig klein. Und wir Menschen sind so munzig klein. Und wenn die Erde uns verbrennen würde, das würde das Universum gar nicht merken. Wir würden versinken im Nichts. Das ganze Leben hat keine Bedeutung. Es hat keinen Wert. Und mit dem müssen wir leben. Und so merken wir die ersten 2 Verse hier in dem Psalm 24. Das ist nicht einfach ein schöner Satz, sondern darin steckt der Sinn und die ganze Bedeutung von unserer Existenz, von der Menschheit, von dieser Welt, vom Universum. Was gibt dir und mir Bedeutung und Wert? Dass du jemandem gehörst. Dass da einer da ist, der sich interessiert für dein Leben, für das Planetli Erde in diesem riesen Universum. Und wenn der sich nicht mehr interessiert für uns, interessiert sich niemand mehr. Wir sind tatsächlich im Schicksal überlassen. Aber das ist Palmsonntag. Da kommt der Höchste von den Höchsten auf die Welt und gibt Bedeutung. Sagt, du bist es wert. Für dich gebe ich alles. Legitimation. Dann darf ich die Fahrt weiter und sagt, okay, der Gott hat ihm gehört die Welt, er hat sie geschaffen. Wie können wir Menschen jetzt in Kontakt treten mit dem Gott? Damals, zur Zeit von David, ist das eben sichtbar, der Ort, den wir hier auf dem Bild sehen, oben, der Tempelberg. Der Berg, wo eben der Tempel aufgerichtet ist, wurde später, aber eben zuerst gestartet mit der Bundeslade und mit der Stiftshütte, der Ort, wo man Gott begegnen kann. Gott, der Schöpfer dieser Welt, macht sich jetzt nahbar für uns Menschen. Nahbar, sichtbar, auf einem Weg, nicht so richtig, aber mit Symboliken, mit Rauchwolken, mit Feuersäulen. Man kann ihn wahrnehmen, immerhin. Und der David spürt jetzt das Spannungsfeld in dem Psalm und sagt, da ist der Heilige Gott und da sind wir Menschen, die es eigentlich vergamed haben. Wie schaffen wir das, ein Bruch, wie schaffen wir es, jetzt in die Gegenwart zu dem Heiligen Gott zu kommen? Wir haben es ja intensiv auseinandergesetzt mit den Stiftshütten, mit diesen ganzen Opferritualen, mit diesen ganzen Waschritualen. Für einen Jude war das eine Riesensache, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Dann nur mit Distanz. Er hat nicht ins Allerheilige nie dürfen. Nur ins Heiligtum. Vorzu im Vorhof. Und Priester ins Heiligtum. Also, man hat nur auf Distanz können Gott begegnen, wo der Psalm geschrieben wurde. Und der Psalmist sagt, wer kann sich Gott nähern? Nur, wer reine Hände und Füße hat. Ein reines Herz. Und reine Taten. Und das geht nur über Vergebung, darum die Opferritual. Und jetzt wird der Psalm am Palmsonntag plötzlich unter eine neue Ebene über. Jetzt wird der plötzlich in die Gegenwart geholt. Da kommt Jesus auf die Welt und sagt, ich bin König von der Welt. In Jesus wird Gott greifbar, wird Mensch sichtbar. Und er reitet jetzt los in dieser Palmwoche, Osterwoche, erinnern wir uns da. Er reitet los vom Ölberg Richtung Tempelberg. Mit einem Auftrag, mit einem Ziel, seine Herrschaft aufzurichten. Aber es ist, wie der Hans hier gesagt hat, Menschen haben andere Vorstellungen gehabt, wie der König die Herrschaft aufrichten würde. Sie haben gedacht, er werde einen Staat gründen. Doch er ist gekommen, Macht von der Sünde zu brechen, Macht von der Finsternis. Er ist gekommen, das Opfer von allen Opfern zu bringen. Und darum ist er der Höchste. Er ist gekommen, mit seinem Leben zu zahlen, damit wir in seine Priesterschaft treten können. Und das ist Palmsonntag. Er ist losgeritten und hat gewusst, was ihm bevorsteht. Das macht er warum? Einfach aus Liebe, weil er an dir interessiert ist. Weil er in deinem Leben Bedeutung will geben. Weil du ihm nicht egal bist. Weil die Welt ihm nicht egal ist. Weil er einen Anspruch hat darauf und sagt, das sind meine geliebten Geschöpfe, für die gebe ich alles. Und der reitet er ein, stirbt am Kreuz und der reißt den Vorhang entzwei. Der Vorhang, wo Gott und Menschen trennt. Der Weg ist frei. Und der Weg zum Vater führt nur durch den König. Bereitschaft. Jetzt kommen wir die nächsten Verse, wo es heisst, öffnet euch, ihr Türen, ihr alten Türen, ihr Tor, geht auf, damit der König kann einziehen. Natürlich könnte man sich vorstellen, da geht es wieder um Jerusalem, die Stadttore sollen aufgehen oder in dem alten Gebäude auf dem Berg, Türen, dass man die Bundeslade einführen kann. Aber schlussendlich geht es um viel mehr. Natürlich, in dieser Welt, vielleicht auch in der Schweiz, sind offensichtlich Türen nicht so oft, dass der König einziehen kann. Und wir können uns versuchen, für das einzusetzen. Auch in unserem Land. Es gibt Bestrebungen, wo wir immer mehr eine säkulare Welt machen, Religion und Staat trennen. Das hat natürlich etwas. Und wir Christen könnten da, wir können kämpfen für das. Wir können kämpfen, dass wir Kreuz in den Schulzimmer haben. Wir können für unsere Höhekreuz kämpfen. Wir können all für die Denkmale von einer damaligen Zeit einstehen. Aber Gottes Reich wird nicht so gebaut. Gottes Reich baut sich, indem die Herzen Türen aufgehen. Gottes Reich baut sich nicht über Staaten, auch nicht über Organisationen. Gottes Reich baut sich organisch, von Mensch zu Mensch. Und darum wird hier das ganz persönlich in dem Psalm, Es geht schlussendlich nicht um irgendwelche Türen in Länder oder um irgendwelche Türen an Häuser. Es geht schlussendlich vielleicht um die verworrenste Tür auf dieser Welt, in die von meinem Herz. Es geht, dass mein Herz aufgeht. Dass ich mein Herz auftue für Jesus. Und mit jedem, der sein Herz auftut, zieht er ein. Und mit jedem Mensch, wo Jesus König wird im Herz, wächst sein Reich ein Stück und wird Gottes Manifestation sichtbar in dieser Welt, dass er König ist. Über seine Kinder, über uns, über seine Brüder und Schwestern wird Gottes Reich sichtbar und sieht man Gottes Königsherrschaft. An deinem Leben sieht man, wer dein König ist. Und so wird der Psalm persönlich und fragt mich, wer ist König in deinem Leben? Wir Menschen tun uns schwer, unsere Herzen Jesus so richtig aufzutun. Wir haben so einen Mechanismus, wir wollen uns schützen. Wir wollen uns schützen vor vielem. Aber wer kennt denn den nicht besser als der Herzenskönig Jesus? Er hat dich geschaffen. Er weiß, wie du dick bist. Und je mehr wir ihn kennenlernen, je mehr merken wir auch, dass er gute Absichten hat über mein Leben. Und wenn ich das erkenne, kann ich mich auch ganz auftun. Mache die Türen auf, dass er einziehen kann und seine Herrschaft aufrichten. Das fällt bei mir an, bei dir an. Nicht im Kreuz, das im Schulzimmer hängt. Wir sagen nicht, man soll die abnehmen, das ist mir recht verstanden. Königsherrschaft. Königsherrschaft, warum sollen wir die Herzen auftun? Damit der König einziehen kann. Wenn ich mein Herz auftue, dann zieht er ihn. Das ist eine Verheißung. Und wenn du sagst, ich suche ihn und ich mache mein Herz auf und du bittest ihm, Einzug in dein Leben, dann tut er es. Das darfst du gewiss sein und an dem darfst du dich festhalten. Und das gibt deinem Leben eine neue Wende. Das gibt deinem Leben Wert, Berufung. Der Ewig stellt dein irdisches Leben in Zusammenhang von der Ewigkeit. Da werden Mauern gesprengt, da nehmen wir neue Perspektiven auf in deinem Leben. Und gerade am Schluss von unserem Leben wird einem das ganz besonders bewusst, dass es eben weitergeht. Dass das nicht einfach mein Leben bedeutungslos ist und ich in der Vergesslichkeit der Menschen irgendwo untergehe. Nein, du bist aufgehoben bei Gott. Er will in dein Leben kommen und er will sein Friedensreich in dir aufrichten. Menschen schreien nach Frieden. Man versucht alles, um irgendwo Frieden herzustellen in dieser Welt. Man versucht das mit Verträgen zu machen. Man versucht es mit Aufrüsten. Dann versucht man es mit Abrüsten. Dann versucht man es bilateral. Man versucht es, weiss der Geier wie. Der Frieden aufrichten passiert über jeden Mensch, wenn der Friedensfürst einzieht in meinem Herz, Frieden herstellt, dann kann Frieden passieren. Zuerst mal in meinem Umfeld, in meiner Familie und es geht weiter und ich kann Frieden verbreiten. Gott will aus dir einen Mensch vom Frieden machen. Und so reich rein. Das ist Palmsonntag. Auch wenn Gottes Allmacht und Stärke vielleicht nicht so sichtbar wird in dieser Welt, seine Allmacht ist unumstritten. Sie ist nicht abhängig von den Meinungen von uns Menschen. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich bin ewig. Ich bin das Anfang und ich bin das Ende. Und das gibt meinem Leben enorm Halt. Das gibt mir Zuversicht. Das ist mein Fundament. Ich weiss nicht, wie ich ohne das leben könnte. Der David versucht, den König ein bisschen zu ergründen. Er versucht es rhetorisch. Und da merken wir vielleicht auch, wir sind, glaube ich, das Leben lang dran, Fragen zu stellen. Wer ist denn der König? Schreibt er. Ja, er ist der Allmächtige, er ist stark. Dann fragt er, ja, wer ist der König? Ja, er ist der Herr von der Herrscher. Und vielleicht hast du auch viele Fragen, ja, wer ist er? Und immer wieder kommst du eine Antwort, er ist so. Und dann kommst du wieder neu, ja, wie ist er wirklich? Und du merkst, ah nein, er ist viel grösser. Er ist nochmal anders. Wie ist er denn? Ah, ist er so. Und so gibt das ein persönliches Bild, wie du ihn kennenlernst. Dein König. Jesus wird wiederkommen auf die Welt. Und so kommt der Psalm noch eine dritte Bedeutung über. Es ist auch ein Psalm, eine Verheißung für die Zukunft. Er wird wiederkommen als im dritten, als im zweiten kommen, so wie wir es in der Advent lesen. Und das heisst, er wird wieder am gleichen Ort kommen. Wieder da, wo er schon das erste Mal eingeritten ist, wird er wiederkommen. Matthäus 25 zum Schluss. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Ah, die können es nachlesen, glaube ich. Ja. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid vom Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Wir beten.